Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg.
Servus, herzlich willkommen zum Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Wir hatten eine kleine urlaubsbedingte Auszeit gehabt, aber sind wir wieder da. Und sind natürlich mit neuen, aber auch mit alten Themen da. Und natürlich bin ich nicht alleine. Hier ist der Manuel zusammen mit dem
Robert
und dem
Lars.
Wir haben einige Themen, wie gesagt, aktuell, das müsste ich fast ein Video machen von dem Gesicht, was Lars gerade zieht. So, er macht so die Augenbrauen, so ein bisschen wie Magnum. Wer auch immer Magnum noch kennt.
Jetzt sind ja eher nur wir die Lebensälteren.
Genau, das ist so ein alte Säcke TV.
Und Tom Selleck.
Genau, Lars, du warst sicherlich in deiner Funktion als Bundesvorstandsmensch bei der RKISH. Was ist die RKISH?
Letztes Mal hatten wir die Frage auch schon.
Lass uns googeln.
Wir hatten letztes Mal die Frage auch.
Also
muss man rausschreiben.
Naja, muss man rausschreiben, was genau heißt BVG? Ja? Also wir brauchen ja nicht klugscheißen mit Abkürzungen, was heißt denn BVG? Berliner Verkehrsgetriebe oder was?
Das habe ich mich schon als Kind gefragt.
Ja, habe ich mir auch gefragt. Also BVB ist schon besetzt. Ja? Das ist ja hier Fußball, ole ole. Und daher kann man sich da schon mal vertun, das ist total in Ordnung. RKISH.
Berliner Verkehrsgesellschaft.
RKISH ist die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein. Da warst du bei einer Betriebsversammlung.
Betriebsversammlung. Genau, dabei. Also wir machen ja regelmäßig auch als Vorstände auf Berliner Ebene, Landesebene, war ich auch noch bei der Bundeswehr, kommen wir später noch zu, war bei der RKISH in der Abendveranstaltung.
In der Abendveranstaltung. Aber du hast was total Interessantes daraus. Also bist mit einer Begeisterung zurückgekommen.
Genau, war also interessant insofern, weil also auch dort dieselben Probleme bestehen wie eben bei uns.
Herausforderung heißt es.
Herausforderung heißt das, okay. Also nee, das ist der zweite, mit anderen Worten, wenn du mal vielleicht verdeutlichen, was ist diese RKISH oder ist der zweitgrößte kommunale Rettungsdienst in Deutschland nach der Berliner Feuerwehr. Das ist der größte kommunale Rettungsdienst. Identisch insofern, dass dort der Rettungsdienst mehr und mehr zunimmt, also ein Zuwachs von 8% im letzten Jahr von Einsatzzahlen, beeindruckend und das bei gleichbleibender Personalstärke eher abnehmend, auch dort der Fachkräftemangel schlägt sich bei den Kolleginnen und Kollegen dort nieder. Und sie versuchen eben auch viele, viele Herangehensweise, Modelle. Der Dienststellenleiter war da, hat kurz ein bisschen was erklärt und aber gleichzeitig waren auch Gewerkschaftsvertreter da. Und da habe ich mich in der Tat so ein bisschen bei dem einen oder anderen unbeliebt gemacht, weil ich fand es ganz, ganz beeindruckend, wie da die Vertreterin der Vertreterin der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft also eine Plakataktion lobte und sie hatten eine Flugblattaktion und sie haben eine Umfrage gemacht und stellt euch mal vor, über 70%, 80% können sich nicht vorstellen, bis 67 hier in diesem Beruf arbeiten zu können, hat sie dann der Belegschaft erklärt. Bin dann darauf eingegangen, habe gesagt, wenn sie dann aus der Praxis kommen würden, so wie wir zum Beispiel als Gewerkschaft, dann würden sie am eigenen Leibe wissen, worum es da geht und sie hätten diese Frage nicht machen müssen und diese Fragestellung und diese, das hätten sie sparen können. Wenn sie die Kraft und die Zeit investieren würden, um in die Politik zu gehen und wirklich was zu verändern, dann wäre das echt großartig, weil dann würden sie sich den Rest sparen. Ich fand den Beitrag von dem Vertreter der Komma wirklich gut. Also bei uns ist das die GKL, der bat um Zusammenarbeit. Der freute sich, dass ein neuer Mitspieler mit am Tisch sitzt bei der RKISH, weil wir da sehr wertvolle Beiträge auch geleistet haben zur Betriebsvereinbarung oder die Betriebsratsvorsitzenden, die wir da stellen.
Weil das sind genau diese Sachen, die du ja mit der Begeisterung mitgenommen hast, ne? Diese Betriebsvereinbarung.
Ja, genau. Ab einer Belastung von 90% im Dienst, ja, die haben 12-Stunden-Schichten, in der Belastung von 90% wird die 12-Stunden-Schicht als 12-Stunden-Schicht geschrieben in der 39-Stunden-Woche. Also das heißt, Vollarbeitszeit im 12-Stunden-Dienst.
Ja, so ist es ja eigentlich auch richtig.
Sie haben eine Pausenregelung eingeführt und wissen auch, selbst dann, wenn die Belastung so hoch ist und die Auslastung so hoch ist, dass die Pause nicht gewährt wird, gibt es einen Aufschlag auf diese Pausenzeit, die wird dann nachgewährt und kommt auf ein Stundenkonto. Und der dritte Punkt, den finde ich wirklich ganz klasse, die haben eine Altersstaffelung eingeführt für die Nachtarbeit. Da gibt es 4 Stufen, das fängt ab 50 an und kommt dann runter von 25%, 50, 75 und ab 60 brauchst du, glaube ich, auf Antrag gar keine Nachtschicht mehr machen. Also du kannst es abwählen.
Hm. Ja, und sich dadurch vielleicht die Fähigkeit erhalten, halt doch noch das Rentenalter. Also wir sind ja gerade RKISH, genau. Du hast ja gesagt,
Tarifbeschäftigte. Genau. Also da gibt es keine andere Tätigkeit, sondern die haben in der Tat wirklich nur Rettungswagen oder Krankenwagen oder NEFs. Hm. Sie wissen auch, das kostet Stellen, ja, dieser Mehrbedarf, diese Faktorisierung der Arbeitszeit, weil die kommt von der 48-Stunden-Woche runter und weg. Mhm. Und das ist ein Riesenschritt in ihre Richtung. Und da waren wir quasi über unser Betriebsratsvorsitzender maßgeblich an der Erarbeitung mit beteiligt. Und es ist gut. Mhm. Freut mich.
Versuchen wir mal von also anders aus der Küste wegzukommen, wieder vielleicht in unsere Breiten. Ja? Also wir sehen, um da nochmal kurz einen Schwenk zurück, einen Arbeitgeber, der durchaus erkennt, okay, es gibt eine gewisse Belastung, ich muss gucken, wie lange kann ich mir die Arbeitsviecher halten. Ja, Zufriedenheit der Mitarbeiter sorgt dafür, dass die länger arbeiten können. Und, das ist ja, finde ich, so ein, habe ich neulich gelesen irgendwo, die Patientensicherheit fängt beim zufriedenen Mitarbeiter an.
Mhm, ja, klar.
Gab es ja in der Presse in der Vergangenheit, oh, man will sogar, oder man denkt darüber nach, das Pensionsalter anzuheben, wo jeder, ich sag mal, mit unserem Wissen vernünftiger Mensch sagt, was ist das für ein Unsinn? Mhm. Jetzt sehen wir aber ja jetzt schon unter dieser Schlagzahl, dass schon viele, also auch von den Beamten und erst rechtlich von den Tarifbeschäftigten, überhaupt die 60 erreichen. Vom Pensionsalter her.
Die meisten scheiden vorher schon aus und suchen einen anderen Job, weil es so anstrengend ist.
Ja. Oder gehen auf Teilzeit. Das ist auch gerade so aktuell. Die Leute machen den Job schon gerne. Ohne Frage. Die haben sich ja den irgendwann ausgesucht haben, finden, suchen nach Lösungen. Und eine Lösung ist gerade aktuell wirklich die Teilzeit.
Jetzt haben wir aber natürlich die Problematik, dass wir auch Leute haben, die können sich das nicht mehr aussuchen mit der Teilzeit. Die hatten Dienstunfall, sind erkrankt oder sonst was, sind Mitte 50, Anfang 50, Mitte 40. Und jünger, ja, dann auch können nicht mehr RTW fahren, weil sie zum Beispiel nicht mehr als 25 Kilo heben können.
Es führt letztendlich keinen Weg daran vorbei, auch so wie die Betriebsvereinbarung dort in Schleswig-Holstein, wo Lars war, irgendwo anzupassen und zu gucken, dass ältere Kollegen definitiv in den Nachtschichten Probleme haben. Das liegt auf der Hand. Also für mich ist es so erst einmal so ein Stück Wahrheit, was da so gesprochen wird, ne? Wo man die ganze Zeit einen Eiertanz drum gemacht wird.
Also wie ist denn der Zustand eines 55-jährigen Feuerwehrbeamten, Mann, Frau, egal, der nicht mehr feuerdiensttauglich ist, der nicht mehr auf dem Rettungsdienst fahren kann, wie ist denn die Möglichkeit, gerade bei der Berliner Feuerwehr beschäftigt zu werden? Oder was steht dem entgegen? Beziehungsweise welche Gefahr sieht er sich gegenüber?
Das jetzt, was wir jetzt gesehen haben. Jetzt momentan wird man im Flohkamm, wenn man so sagen will, durch die Berliner Feuerwehr gegangen und der nicht mehr arbeiten kann, wird aussortiert. So dramatisch ist die Lage. Genau. Die schmeißen wir raus. Genau. Also das heißt, wir stellen da Lebensältere ein. Man geht dann davon aus, dass die wir jetzt treffen, die sind mit 30 vielleicht zu uns gekommen.
Ja.
So. Dann ist der jetzt 55, wie du sagst, dann hat er 25 Jahre gearbeitet. 25 Jahre hat er Zeit, sich Pensionsansprüche zu erarbeiten
können. Na, abgesehen von der Kohle, was macht denn das mit dem Kopf?
Ja, also du wirst ja quasi, du kriegst einen Stempel. Du wirst nicht mehr gebraucht. Die Gesellschaft will dich nicht mehr.
Du tust es nicht mehr. Du taugst nicht mehr.
Ja, genau. Und da will ich einspringen. Das ist halt eben diese Betrachtung der Teildienstfähigkeit. Wenn ich etwas hundertprozentig nicht mehr kann.
Robert, im Einsatzdienst davon zu diskutieren, ob ich mal etwas zu 50% kam, ist absurd. Entweder kannst du oder kannst nicht.
Also kannst nicht zu 50, bist nicht zu 50% feuerdiensttauglich. Ich weiß, was du meinst mit der Belastung. Das muss man aber vorher anfangen, bevor einer Feuerdienst untauglich wird, weil er sagt, ich krieg langsam Rücken, ich will nur noch 50% ackern.
Ja.
Damit ich meine Dienstfähigkeit erhalte. Es geht ja darum, dass ärztlicherweise festgestellt, er kann zum Beispiel wieder Schicht arbeiten, er kann nicht schwer tragen, er darf kein Atemschutzgerät tragen zum Beispiel.
Ja.
Darum geht es, und da ist der Drops ja schon gelutscht.
Also da war, wie gesagt, es gab jetzt eine Einigungsstellenentscheidung in Berlin. Die Einigungsstellenentscheidung in Berlin war relativ eindeutig. Also was macht eine Einigungsstelle, vielleicht nochmal zur Erklärung an den geneigten Zuhörer? wenn die Personalräte nicht zustimmen der Maßnahme, also hier in dem Fall war es die Ruhestandsversetzung von zwei Mitarbeitern, wenn der nicht zustimmt, dann kommt ein sogenanntes Stufenverfahren im Rahmen der Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz. Und in dem Fall ist jetzt der Personalrat der Berliner Feuerwehr ersetzt worden, so sagt man das im Personalvertretungsrecht. Das bedeutet, die Ruhestandsversetzung der beiden Kollegen sind aus Sicht des Richters rechtmäßig gewesen.
Gut, das heißt aber auch nur, dass der Verwaltungsakt intern nicht geschlossen ist. Das heißt, das Recht des Angegriffenen,
der Verwaltungsakt wird jetzt vollzogen, indem er jetzt den endgültigen Bescheid bekommt, der Mitarbeiter. Herzlich willkommen im Ruhestand.
Gut, der Kollege selber, den es betrifft, der kann natürlich zivilrechtlich für sich noch Sachen geltend machen. Das kann er machen.
Man muss jetzt nochmal unterscheiden, da kommen wir nochmal zu den 50%. Also auch da zwei Einzelfälle. Wir sagen, der eine ist eine längere Zeit schon krank zu Hause und da sagt der Richter klipp und klar, da wurde gar nicht lang diskutiert, der kann in Ruhestand. Der andere Kollege, der Mitarbeiter, arbeitet aktuell noch in einer Verwendung innerhalb der Berliner Feuerwehr, in einem rückwärtigen Bereich, kommt jeden Tag zur Arbeit. Der Richter sagt, aber der Mitarbeiter ist ja auch nicht amtsangemessen alimentiert. Also führt jetzt verquert jetzt. Er macht Arbeiten, die für einen einfachen Dienst sind und ist im mittleren Dienst. Muss man den deswegen rausschmeißen oder kann man ihm nicht wirklich, der hat noch 2 Jahre zur Pension?
Also ich glaube, dass gewisse Grundlagen einfach nicht erfüllt waren. Das ist natürlich meine Sicht. Ne? Also der Richter hat dann nach Rechtslage entschieden, nach dem, was ihm da vorgelegt wurde, in die Richtung soll der Vorwurf
gehen. Ohne Emotionen, völlig sachlich.
Sondern die Frage ist, was ist denn vorher passiert? Der Feuerwehrberuf ist ein exponierter Beruf mit einer größeren Verschleißlage. Also, dass die Wahrscheinlichkeit da größer ist, dass man einfach den doch hohen Anforderungen nicht mehr entspricht. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, als wenn ich Finanzbeamter wäre.
Ja.
Können wir mal von ausgehen. Und welche Maßnahmen wurden und werden getroffen, in dem Wissen darum, dass wir einen Pool an Menschen bei der Berliner Feuerwehr oder auch bei anderen Feuerwehren haben werden, die einfach ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können, um die tatsächlich dann zu sagen, okay, ich kann mit denen noch was anfangen. Die sind ja nur nicht feuerdienstfähig. Sie sind dennoch ja dienstfähig. Ganz genau. Warum werden die oder in welcher Form werden die zum Beispiel nicht in der Verwaltung untergebracht? Oder den Kollegen oder das, was du gerade ansprachst. Ja, er wird in einer Verwendung eingesetzt, die vielleicht, so wie er besoldet wird, nicht der Tätigkeit entspricht. Aber mal Butter bei den Fische. Ich habe jahrelang mit A7 Tätigkeiten gemacht, die einer A9 und A9Z-Stelle entsprachen. Das hat auch keine Sau interessiert.
Nach oben geht's, ja?
In Ordnung, genau. Ja, und ich frage mich einfach, was ist das ein Zeichen für die Attraktivität dieses Berufs, wenn du dir eben nicht mehr ganz klar sicher sein kannst, hör mal, wenn ich mir dann doch mal das Knie dolle verdrehe und das nicht mehr machen kann, muss ich auch mit Mitte 40 rechnen, wenn es für mich keine Stelle gibt und die gibt es kaum. Es gibt kaum rückwärtige Stellen im Bereich des mittleren Dienstes und damit rechnen muss, mit Mitte 40 dann pensioniert zu werden. Das ist nicht attraktiv.
Also attraktiv für Berufsanfänger meinst du?
Ja.
Wahrscheinlich und für die Sicherheit jemand, der hier ist, natürlich auch ein Tritt in den Hintern. Das muss man einfach so sagen. Ich meine, für die, die jetzt das nicht wissen, außerhalb der Feuerwehr, die Feuerwehr ist so ziemlich mit die einzige Behörde in der Größenordnung, die alle 3 Jahre Kollegen bis 50 Jahre zum TÜV schickt. Da wird geguckt, ob medizinisch alles soweit in Ordnung ist und ob er den Job überhaupt noch ausführen kann. Ab 50 kriegst du das Ding jedes Jahr in Auftrag, das zu überprüfen. Und nur dann, wenn das erfüllt ist, bleibst du in deinem Verwendungsprofil als Feuerwehrmann. Genau. Das heißt also, es ist schon ein gewisser Druck da, man muss sich schon fit halten, aber de facto ist, so wie du schon sagst, es fallen aus dem Raster regelmäßig Leute raus, aus diversen Gründen.
Die Berliner Feuerwehr hat, über 700 Leute zurzeit nicht in der aktiven Verwendung, die eigentlich aktive Einsatzdienstbeamte wären. Warum das so viele sind oder wie viel sind es?
Das sind 700 Menschen, die nicht voll alle gesundheitlichen Anforderungen erfüllen. Sie machen Teildienste. Ja. Wir erfüllen aber nicht komplett die Verwendungsmatrix. Also ich will nochmal auf die, wie du sagst, mit Wertschätzung und als Arbeitgeber und so weiter. Vielleicht den einen Kollegen nochmal für die Zuhörer nochmal erlebbar zu machen, was dem so widerfahren ist. Kann sich einer oder andere vielleicht noch erinnern, 2010 war es in Schönefeld am Autobahnkreuz gab es einen Busunfall. 13 Tote. Und der Kollege fährt dahin und leistet da vor Ort also Hilfe und
der Ersteintreffende gewesen, ne?
Sieht da also die Bilder, ne? Sieht ja also die Bilder und muss das verarbeiten und hinterlässt eine Narbe, ja, wie sagen so schön in unserer Feuerwehrseele. Und zu diesen Narben kommen noch viele andere Narben dazu, die wir im Laufe unseres Einsatzdienstes uns erarbeiten, ja. Und irgendwann ist die Seele aber so vernarbt, dann kann die nicht mehr. Und dann kommen wir und sagen, oder der Dienstherr kommt, nicht wir, der Dienstherr kommt und sagt, kannst weg. Du bist zu vernarbt. Ich brauche dich nicht mehr. Du bist nicht mehr schön genug. Du musst weg.
Wir haben nichts anderes für dich.
Sorry.
Tut uns leid.
Hast jahrelang gemacht, dufter Typ, kannst trotzdem gehen.
Das hat, finde ich, nichts mit Treueverhältnis zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist eben genau dieses, und darüber sprachen wir auch, meine, dieses Alimentierungsprinzip im Beamtentum, ne, wo du sagst, okay, also wo ist denn da die Bilateralität? Also die gibt es sicherlich eins, zwei, gar keine Frage. Aber dieser Schutzgedanke an der Stelle, den vermisse ich dann arg. Und ich will nochmal darauf zurückkommen, also die Idee ist es ja schon zu gucken, gibt es landesweit für den eine Verwendung. Ja? Und ich glaube, dass die Abfrage auch läuft. Ich glaube aber, dass viele empfangende Stellen überhaupt nicht wissen, was sie mit der Frage tun sollen. Weil da kommt eventuell, wir haben hier Mitarbeiter XY, der kann dit nicht, dit nicht, dit nicht, dit nicht, dit nicht. Und der ist Feuerwehrmann, hat da Verwendung. Jetzt kommt Sozialamt XY zum Beispiel und sagt, was sollen wir mit einem Feuerwehrmann? Der kann nicht und der hat nicht. Nee, brauchen wir nicht. Und somit ist das eine Negativmeldung. Und der Umschulungsgedanke, der kommt mir da in Teilen zu kurz.
Was heißt denn in Teilen?
Schön, dass du drauf anspringst.
Wir haben einen einzigen, der derzeitig von 5.200 Beschäftigten oder von 3.900 aus dem Einsatzdienst, einen einzigen, den er als Pilot quasi gerade einen Verwaltungslehrgang hat. Einen. Wir haben, aber gleichzeitig sagt die Berliner Feuerwehr gerade, wir machen gerade 70 landesweite Abfragen. Also 70 Mitarbeiter stehen quasi auf unserer Liste, können weg.
Ja.
Warum gibt's, also warum haben wir nicht eigentlich zwei oder drei Klassen voll damit?
Ja. Also erstens das und zweitens ist, warum gibt es immer noch Stellenausschreibungen? Warum werden immer noch Stellen besetzt, die im mittleren Dienst sind, im rückwärtigen Bereich, wo keine Feuerdiensttauglichkeit erfüllt ist? Die Berliner Feuerwehr setzt dort teilweise voll feuerdiensttaugliche Menschen, Notfallsanitäter und ein. Warum wird eben nicht geguckt für die, alle anderen Kollegen sind auch verdient, das steht außer Frage, aber die wirklich von der Ruhestandsversetzung bedroht sind. Also, wie gesagt, das ist ja nicht nur Kohle, das macht auch was mit Kopf. Wenn ich mit Mitte 40 oder was pensioniert wäre, dann, ich kenne keinen, der das will. Mhm. Und dass man sagt, diese Stellen, die keine Feuerdiensttauglichkeit erfordern, die keine Schichtdiensttauglichkeit erfordern, die sind erstmal vorrangig mit den Leuten zu besetzen. Natürlich nach Eignung und Befähigung, das steht ja außer Frage. Das gilt auch für die Leitstelle. Und wenn man da so eine Abfrage startet und sagt zum Beispiel, Leitstelle ist aber schwierig, weil der ist ja gar nicht schichtdiensttauglich. In welchen Hinkelstein steht denn gemeißelt, dass man das dann nicht anpassen kann, dass dieser Mitarbeiter dann halt einen 8-Stunden-Dienst macht?
Genau, da kommen wir dann wieder zu Roberts 50%.
Ja, ja, ganz genau.
Warum kann der nicht zum Beispiel 6 Stunden in der Leitstelle Dienst versehen, als Beispiel, bevor ich den nach Hause schicke.
Ja. Und das Schlimme ist ja, also wir haben ja Bereiche bei der Berliner Feuerwehr, wo wir sehen, die Tätigkeit muss ja ausgeübt werden, wie den einen Betroffenen von diesem montäglichen Urteil, der regelmäßig arbeiten ist, den wir quasi, oder den man jetzt anrufen muss und sagen, du pass auf, kannst deine Arbeit einstellen, schön, dass du da warst, schön fleißig, hast du gut gemacht, aber ist nicht mehr. Jetzt schickt man den in Pension, also als Steuerzahler, ne, ist es auch so interessant, zahlt ihm die Versorgung, die Pension und muss jetzt jemanden einstellen, der diese Arbeit macht.
Mhm. Doppelt bezahlt.
Also ich weiß immer nicht, also Gesetze und Regeln sind ja gut, aber sind die nicht für einen Menschen auch so ein bisschen gemacht?
Die sind von Menschen für Menschen gemacht.
Aber ich will noch mal ganz kurz noch mal reingehen da mit dieser Teildienstfähigkeit oder mit diesen 50%, wo wir ja eigentlich zu mir zurückgekommen sind. Letztendlich ist es so, das geht auch noch im Einsatzdienst.
Ja.
Das ist ja, was ich mitteilen wollte. Es geht auch im Einsatzdienst. Es ist was anderes, 12 Stunden lang auf dem RTW zu fahren, mit 50 sage ich jetzt einfach mal, als 6 Stunden.
Wir haben, man kann Rettungswagen nicht besetzen, weil es an Notfallsanitäter mangelt. Ja, aber Rettungssanitäter oder sowas, also sprich Maschinisten oder sowas hat man genug. Und jetzt habe ich einen Notfallsanitäter, der kann aber nicht mehr tragen. Warum packe ich den nicht zu 2 Nicht-Notfallsanitätern als medizinischen Verantwortlichen? Da dann fahren die halt zu dritt auf dem Rettungswagen. Also ich habe praktisch zwei Leute, die schleppen können in dem Falle. Und die medizinische Verantwortung, das ist der quasi mit einem Holzbein. Jetzt meine laxe Art kennt man. Aber der kann ja die medizinische Verantwortung tragen.
Das wird ja so ärgerlich. Denk mal an jetzt kommen die, das kommen die Hymos, ja. Also Hymo für den Zuhörer, Hygienemobil. Quasi Hygienemobile, die dient dazu, die Schwarz-Weiß-Trennung vor Ort an der Einsatzstelle schon zu schaffen, damit die Krebserkrankungen bei Feuerwehrleuten abnehmen. Eine super Idee, Berliner Feuerwehr und alle, die es machen, vielen, vielen Dank für die Vorsorge und Prävention an der Stelle. Aber das jetzt mit einem System von eingeschränkt diensttauglichen Kollegen aufzubauen, die gleichzeitig vom Ruhestand bedroht sind, was für ein Quatsch.
Was für eine Motivationserlage erwartet man denn da von den
Mitarbeitern? Es ist unterirdisch. Ja, tut mir leid. Die haben die Kollegen, also auch da beim Hymo, die Kollegen haben das Auto teilweise mitentwickelt, haben sie ihre Ideen aus dem Einsatzdienst einfließen lassen und jetzt sagt man denen, ja, tut uns leid, ihr müsst leider gehen.
Und ich will mal sagen, das mitentwickelt hört sich ein bisschen schwach an. Also die haben da maßgeblich alles, was praktisch und faktisch und materiell da ist, mit ihrer ganzen Expertise aufgebaut. Es gab einen Stab obenrum, die haben letztendlich die Sache bespielt, aber es gab immer wieder, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, einen riesen Dank von dem Gehobenen nach unten, wie eigeninitiativ, selbstständig, logischerweise, die da gearbeitet haben und dieses ganze Ding mit aufgebaut haben.
Wir haben genug Aufgaben im rückwärtigen Bereich des mittleren Dienstes, aber keine Stellen dafür. Es gibt keine Stellen dafür. Und das ist immer wieder die Begründung. Und wir wissen sehr wohl, oder unserer Einschätzung nach ist es so, wenn jetzt zum Beispiel die Gerätewarte über Nacht in der Feuerwehrschule, die sich um Einsatzvor- und Nachbereitung und so weit kümmern, wenn die von jetzt auf gleich sagen würden, wisst ihr was, mach mal alleine, dann wird es schwierig.
Nee, denn unmöglich.
Ja, dann, ja.
Nee, ist so. Dann, also, da ist es. Also,
Klartext
heißt das. Genau, richtig. Ist
der Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin.
Ist eigentlich ganz einfach. Wenn mal ein Fachlehrer nicht da ist, nicht schlimm. Ja. Dann kann ich das im Selbststudium machen oder ein anderer übernimmt die Klasse. Wenn aber die Sachen nicht vorbereitet werden von den Rätewarten, das kann wie so oft das kleine, wirklich wichtige Teil, Detail, wenn der nicht da ist, dann ist nichts da.
Und es gibt noch ganz viele andere Bereiche, ne? Also die tatsächlich auch sogar dem Einsatzdienst angegliedert sind, aber von Leuten besetzt werden, die da in der Wiedereingliederung sind, beziehungsweise ohne Stellung.
Also welche Schritte machen wir denn jetzt als DEFOIG gegen die Entscheidung dieser Einigungsstelle dort? Also gegen die Entscheidung können wir nichts tun, erstmal grundsätzlich. Wir unterstützen den einen oder anderen Kollegen, wer uns anruft und beraten ihn, wie er weiter vorgeht, gehen natürlich gegen Mitgliedern Rechtsschutz, ganz klar, logischerweise. Wir gehen in den Kontakt jetzt sofort mit der Politik. Wir wollen das Gesetz ändern. Dieses Gesetz ist letztmalig 2018 geändert worden zu Ungunsten des Einsatzdienstes. Und jetzt müssen wir es wieder versuchen zu verändern, dass der Dienstherr verpflichtet wird, Maßnahmen zu ergreifen wie Laufbahnwechsel, aktiv begleiten von Laufbahnwechsel, aktiv begleiten von Umschulungsmaßnahmen etc. pp. Alles das muss im Gesetz verankert werden, im LBG muss es drinstehen. Und zwar die Paragraphen 105 und 106 sind es eigentlich Feuerdienst, also Feuerwehrdienstangehörige und dann 105 die Polizeidiensttauglichkeit, die auch für uns gilt, im Land Berlin zumindest. Und die müssen wir anfassen und da müssen wir in die Politik und das werden wir tun. Wir gehen in die Politik und werden dafür sorgen, dass die Sachen jetzt so verändert werden, dass zukünftig sowas nicht mehr möglich ist, so eine Ruhestandsversetzung in dem Umfang.
Also ich bin prinzipiell ja relativ guter Dinge. Wir haben ja, finde ich, eine starke Aussage schon auch von Frau Spranger Anfang des Jahres erhalten,
ja,
wo sie ja auch uns ganz klar gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass wenn wir haufenweise offene Stellen im Land Berlin haben, dass wir Leute also gegen ihren Willen zu arbeiten, pensionieren.
Genau.
Das findet bei mir nicht statt. Da sind wir natürlich damals schon froh, wir wissen, sind es immer noch und hoffen da natürlich auch sehr auf Unterstützung, weil liegt ja auch durchaus mit in dem Hause. Zen-Innen spielt da, glaube ich, eine Riesenrolle, ne?
Genau, da muss ein Zusammenspiel kommen von Zen-Innen zu Zen-Innen und am allerliebsten wäre mir noch, wenn die regierende Bürgermeisterin vielleicht noch mal einschaltet. Also wir brauchen ein übergreifendes Konstrukt. Und auch da ist der Punkt, Senatorin haben wir schon angeschrieben, haben darum gebeten, da nochmal haben sie erinnert an die Worte, die sie damals gesprochen hat, Manuel, du sagst das. Und auch da sind wir im Austausch und machen da an der Stelle Druck, kann man schon sagen.
Verwaltungstechnisch, rechtlich mag das mit der vorzeitigen Ruhestandversetzung okay sein. Aber menschlich, logisch, sozial, was unsere Gesellschaft angeht, ist das ein Desaster. Und ein Glück kann man Gesetze ändern. Ist das sozial, was wir hier machen? Wie gehen wir mit Leuten um? Wie gehen wir mit Menschen um?
Viele alte Gesetze, ja, die sind, solange sie nicht geändert werden, die Rechtslage, aber deshalb sind sie falsch, weil sie einfach nicht mehr angepasst sind auf die Zeit. Und man muss ganz ehrlich sagen, man kommt halt auch nicht immer hinterher, die Gesetze anzupassen, wenn nicht eine Ursache da ist. Aber wir haben Ursachen, wir haben Situationen und das hat ja auch Folgen. Das ist nicht der eine Einzige, der jetzt, ach naja, der ist jetzt getroffen von dem Ding. Das hat große gesellschaftliche Auswirkungen.
Ich will mal bei diesem Grundsätzlichkeit mit, um wieder zu der RKISH, ne? Da waren ja noch andere Sachen mit der Pausengeschichte. Er ging ja ein bisschen durch die Presse, dass der Chef der Berliner Feuerwehr bespitzelt jetzt seine Mitarbeiter oder beobachtet seine Mitarbeiter hinsichtlich Statuskontrolle. Ja? Also das hat der eine oder andere ja gelesen, wo man so ein bisschen guckt, was steckt denn dahinter? Und da hat dort ja auch von der RKISH gesagt, die haben geregelte Pausen.
Ja, genau. Mhm.
Wie geht das?
Ja, muss man halt organisieren. Also die Fragestellung ist...
Wir haben ja auch schon geregelte, also die mit der Feuerwehr hat ja in Teilen auch Pausenregelungen, aber eben nur für Tarifbeschäftigte.
Ja.
Und da ist ja, fordern wir ja schon lange eben auch Pausenzeiten oder eben Regenerationszeiten.
Wie auch immer man das nennen mag.
Wie auch immer man das nennen mag, für die Wurst. Hauptsache, man hat dann mal die Möglichkeit freizukriegen.
Ja. Ich habe ja aufgrund dieses Artikels, haben wir ja auch Presseanfragen bekommen. Ja. Und da haben wir ja auch ein bisschen geredet. Dann habe ich dem einen oder anderen erstmal, also die Anfragen waren, ja, stimmt denn das, bespitzelt der? Ja, nee, so ganz ist es nicht. Also sag ich mal, so zu gucken, wo sind die Autos, wie ist der Status, dass man sich das mal anschaut. Das ist prinzipiell jetzt erstmal kein Teufelszeug. Ne? Aber interessant fand ich, und dieses Wissen, das gibt es gar nicht. Ja? Ich habe gesagt, wissen Sie, da haben Sie einen Rettungsdienstler, der arbeitet 44 Stunden die Woche. 12 Stunden in der Schicht. Und er hat keinen Anspruch auf eine Pause. Wie? Ja, genau. Genauso wie ich sage. Und da haben wir natürlich dann manchmal aus rein menschlicher Sicht völlig nachvollziehbar die Situation, dass derjenige sagt, du, nach 6 Stunden, ich muss mal auf den Top oder so. Oder auch mal was essen oder mal was trinken. Oder einfach mal kurz Luft holen, weil ich ja einer anderen Knüppel. Dieser Mensch hat keine offizielle Berechtigung, eine Pause zu machen. Formal muss er in 12 Stunden durchkloppen. Da berechtigte Frage, wie geht das arbeitsrechtlich? Wo sind wir denn?
Ja. Ja, da kann ich dir sagen. Wir machen uns jetzt darüber Gedanken, weil die Situation nicht mehr so ist, wie jetzt, sag mal, mein Lieblingswort früher. Früher brauchten wir darüber nicht nachdenken, weil die Zeit, die man verbracht hat, draußen doch so abgestimmt war, dass oft genug Pausen auf der Wache waren.
Du hattest deinen Bereitschaftszeitanteil.
Du hattest Zeitanteil, immer deine Bereitschaft. Danke fürs Wort. Du hast gesehen, mir klebt, ich komme nicht raus. Die Bereitschaftszeit, die war so viel da, dass du darüber dir gar keine Gedanken gemacht hast. Und jetzt kommen wir an Grenzen, wo du durchfährst.
Wir sehen im Rettungsdienst, gerade in so einer Schicht, was nützt mir das, wenn ich am Tag 12 Stunden durchkloppe und im errechneten Mittel über 4 Monate auch mal nachts 4 Stunden hintereinander nichts zu tun hatte. Jetzt haben wir voll lange gesabbelt hier über RKISH, beziehungsweise was wir für uns da mitnehmen. Du warst dann noch bei einer anderen Veranstaltung, Lars.
Genau, aber das passt auch zu den Ruhestandsversetzungen, weil, ja, passt dazu natürlich, weil auch das Wort war Thema, wie gesagt, bei der Bundeswehr als Landesverbandsvorsitzender eingeladen von Jens Jahn an der Stelle. Jens sei gegrüßt, dem Personalratsvorsitzenden bei der Bundeswehr unter Standort Fleming-Kaserne in Brück. Thema war da, wie gesagt, auch da Ruhestandsversetzungen und da wird auch knallhart geguckt, da gibt es nicht eine einzige Funktion, nicht eine, die ohne Abendschutz läuft. Das heißt, alle müssen universell Abendschutz haben und tragen. Und wenn einer ausfällt, dann ist das nur noch mit einer begrenzten Zeit und dann wird ja auch in den Ruhestand versetzt. Aber sie haben auch viele gute Sachen. Zum einen war die Fragestellung eben auch für die Arbeitszeiten, die wir da beackert haben, aber auch Schwarz-Weiß-Trennung. Und zwar haben die auch alte Liegenschaften, da wird wird regelmäßig gepflegt, sagen wir mal so. Und aber sie haben dort neue Container installiert. Also das heißt, wenn die Kollegen vom Feuer kommen, dann gehen die in einen Container, in eine Schwarz-Weiß-Schleuse. Das sind drei Containerstufen nacheinander. Gehen vorne rein, legen die alten schmutzigen Sachen ab. Gehen in eine Dusche, duschen sich dort, machen Handtücher, legen die dann, dann gehen sie in den nächsten Container und dort empfangen sie die neuen Klamotten. Grandios. Bundeswehr in Innenbrück, nicht weit weg von uns, Niegellage neu installiert, Personalräte haben da mitgewirkt, haben daraufhin gearbeitet, großartig. Also kann man nicht anders sagen, tolles Modell, war aber Zeug mit Absaugeinrichtungen und allem Klimbim, wirklich toll. Da können sich viele Feuerwehren, auch Berliner Feuerwehr, echt was von abschneiden.
Glaube ich. Kurze Nachfrage meinerseits, Altersgrenze, Berlin, Feuerwehr, Bundeswehr, was ist
das? Ist derzeit 62, glaube ich. 62. Die sind bunt. Also bunt ist nochmal anders als wir jetzt hier. Die hatten schon die Anhebung.
Aber ich finde es echt suspekt.
Aber
die
Bezahlung ist anders, deutlich besser.
Kann man ja sagen. Gut, alles Gute, selten beieinander. Ich finde es immer wirklich suspekt, dass man eine Organisation hat, wo man weiß, okay, die Anforderungen sind hoch, dass es echt überhaupt keine Gedanken, weil du sagst Bundeswehr, zack, piff, hier atemschutztauglich, klick, weg.
Die Bundeswehr, Feuerwehrleute da sind ja quasi Zivilangestellte oder Zivilbeamte. Ja, ja, ne? Ja, ja. Du musst unterscheiden. Also,
daher habe ich gefragt.
Ja, genau, das ist der Unterschied. Die sind ja nicht einfach Soldaten. Ne? Die Soldaten, nein. Es gibt ja auch unterschiedliche Feuerwehren bei der Bundeswehr.
Und ich weiß, dass die Berliner Feuerwehr in die Richtung auch schon Leute verloren hat.
Was soll ich dir sagen? Der an dem Tag, Inhaber der Wachabteilung, der da vor Ort war, ein Kollege von der Berliner Feuerwehr, ehemaliger Zugführer, ist dann gewechselt, sagt er, Lars, wir haben die Entscheidung nicht einfach gemacht, aber im Nachgang sagt er so, also der eine oder andere betrachtet er immer noch so schön viele Einsätze und so, aber im Grundsatz sagt er, dufte Truppe hier, klasse. Mhm.
Dann gab es, haben wir zu sehen bekommen, und zwar einen Gesetzentwurf.
Erschwerniszulagenverordnung wurde angepasst, genau. Für jeden
Berichtspflichtchen
Einsatz gibt es 5 Euro pro Mann.
Soweit jetzt erstmal der Entwurf. Dieser Paragraph ist begrenzt.
Genau.
Bis
31.12.
Genau. 24, genau, da läuft der automatisch erstmal aus, wenn er nicht verlängert wird.
Wie das Infektionsschutzgesetz.
Jetzt zum Ende diesen Jahres. Ja,
also oder die Impfpflicht, besser so rum.
Einrichtungsbezogene
Impfpflicht.
Ja. Ist da, wie gesagt, bis zum Ende 24, 6 Monate vorher soll es eine Evaluierung dann geben. Genau. Jetzt muss man allerdings, wie gesagt, Gesetzentwurf, haben wir gesehen, oder ist es Verordnungsentwurf oder Gesetzentwurf? Ist
es Verordnung? Genau.
Ja, genau. Gilt erstmal nur für Beamte.
Ja.
Das heißt, für Tarifbeschäftigte muss man was anderes machen, aber Ziel ist es wohl, so wurde uns das auch geschildert, dass wenn dann beides gleichzeitig kommt.
Genau, es wird auch sonst wahrscheinlich nochmal eine Verschiebung der Macht geben, wenn man jetzt, was ist mit den HIOs? Also die HIOs, also man muss sich jetzt nochmal für den draußen, also der Mitarbeiter macht 10 berichtspflichtige Einsätze am Tag, so als Durchschnitt ATW Berlin, ne? So. Wenn der in der ORD beschäftigt ist und quasi nur Rettungsdienst fährt, dann macht er das 16 Mal im Monat. Dann kann man sich ja durchrechnen. Ist also ein schönes Zubrot. Und jetzt muss ich mir vorstellen, auf dem Nachbarstützpunkt, das ist der ASB, Malteser, Johanniter, wie auch immer, die machen das nicht.
Ja, aber der in Brandenburg und Ludwigsfelde auch nicht.
Ja, richtig.
Also,
ich meine, auch da zertreten wir ja teilweise Mitglieder bei den Rettungsdiensten und wir haben natürlich da ein Problem dann in dem Fall, weil also es wird deswegen Verschiebung der Macht geben, weil die Leute werden sich natürlich, auch wenn es nur begrenzt ist, sich umorientieren.
Und dann zu den Größeren die Zahlen kommen.
Genau.
Ja, aber das ist ja derselbe Grund, warum die Berliner Feuerwehr in andere Feuerwehren verloren hat und an andere Rettungsdienste, weil andere besser bezahlen. Jetzt bezahlt die Berliner Feuerwehr oder das Land Berlin vielleicht mal ein Stück weit besser. Das nun mal, das haben wir ja an mehreren Stellen schon gesagt, alle grasen auf der gleichen Wiese der Notfallsanitäter.
Ja, deswegen müsste die Wiese ja auch quasi, das Gras müsste der Wiese auch in der gleichen Höhe stehen. Das wäre super, also um mit deiner Bildsprache zu bleiben.
Wir wollen ja nicht Gras mähen, wir wollen ja Notfallsanitäter einfangen.
Ja, ich weiß.
Jede Kommune, was du ja sagst, Berliner Feuerwehr ist ja der größte kommunale Rettungsdienst, der guckt natürlich, und das macht die Senatorin jetzt mit dem Versprechen, was sie da bei der Personalversammlung abgegeben hat, Eben das genau, erstmal so zu machen.
Mir ist es nur, also mir ist es nicht weit genug gesprungen, will ich damit einfach nur sagen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass sich die Politik an den Tisch setzt, mit den Krankenkassen verhandelt und es für alle diese 5 Euro gibt.
Wie willst du jetzt den Arbeitgeber über welche Verordnung, nehmen wir mal jetzt eine Hilfsorganisation, egal welche, sagen, du musst jetzt deinem Mitarbeiter einen 5er pro abrechnungsfähigen Einsatz bezahlen?
Wenn der könnte, würde er es machen, um die Mitarbeiter zu halten. Er kann es gar nicht, weil er es von den Krankenkassen nicht finanziert bekommt.
Okay,
so, das ist der Punkt.
Ja, ja,
und jetzt muss die Politik müsste mit den Krankenkassen ins Gespräch kommen.
Gebe ich dir recht.
Zu sagen, Leute, ihr finanziert das mal bitte.
Gebe ich dir recht, aber es...
Wieso aber?
Ne, pass auf, aber. Lass mich kurz nachdenken.
Du weißt nicht, was du sagen willst?
Ich weiß immer, was ich sagen will. Nein, ich muss kurz sortieren. Die Gefahr ist doch, dass man, also es ist doch schön zu hören, dass es in die Richtung geht, wie es die Senatorin auch gesagt hat, dass sie es tut. Das ist doch eine gute Sache. Jetzt aber zu sagen, ja, ist schön, dass sie es machen, aber hier, aber das ist auch nicht cool.
Ich habe nicht aber gesagt, doch. Du hast aber gesagt.
Nee,
ich habe gesagt, davor aber es gesagt. Müsste, nein, habe ich nicht gesagt, du hast.
Also natürlich vertreten wir als Gewerkschaft, beziehungsweise haben wir letztes Mal angekündigt, wir wollen ja auch den Rettungsdienst mit vertreten, ne? Wir sind da alle eins. Wir können ja natürlich nicht sagen, finde ich, nee, macht das mal nicht, solange ihr das nicht für alle könnt oder sowas, sondern da muss man natürlich nachsteuern. Ja, das wollte ich ja nicht damit sagen. Und natürlich müssen wir, Robert, das war ja auch so ein bisschen dein Thema gewesen, was kommt nach 24? Also das, was ja jetzt nur, was jetzt ist, kann ja nur ein Schmerzensgeld sein. Ja? Genau. Also weil die Belastung sinkt ja nicht. Wie könnte man denn so ein ähnliches Modell dann fortsetzen?
Dann nach meiner Vorstellung könnte man das fortsetzen, indem man ab einer bestimmten Alarmzahl dann erst dieses bekommt. Das würde dann auch wirklich die Unterschiedlichkeiten klären, wer viel, es ist ja eine Erschwernislage, das heißt, es ist einer, der viel Arbeit, viel fährt im Rettungsdienst, vielleicht über dem Normenmaß hinaus, den steht eine Zulage ab dem 6. Alarm zu. Punkt. Na, da könnte man drüber nachdenken.
Das wäre so also eine Idee. Dann kam ja mitunter auch von uns, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt diese hohe Belastung erstmal kompensiert wissen. Oder sie wollen die auch kompensiert sehen.
Na eben, sie ist ja da.
Aber dass das kein dauerhaftes Instrument für die nächsten 50 Jahre ist, ich glaube, das konnte man schon absehen so ein bisschen, oder?
Also wir kommen ja, also wenn man das mal vergleicht jetzt von dem Geld, wie viel Geld es denn ist, was dort durch diese Zulage, Erschwernungszulage kommt, wäre ja unser Ansatz eher zu verstetigen, das auch ruhigheitsfähig zu machen, damit man auch was im Alter davon hat. Und das können wir dann in der nächsten Stufe, und das ist unsere Idee ja dahinter schon immer mal gewesen, zu sagen, in der Evaluation ist es eine kurzfristige Maßnahme, wie wirkt die denn, oder brauchen wir etwas anderes, Dauerhaftes. Da kommen wir wieder zu unserem Beispiel. A9, gehobener Dienst, Einstieg für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter.
Ja, ich finde, das ist aber gerade ein bisschen von Kuchenbacken auf Arschbacken. Zumindest
ich
ein bisschen,
weiß.
Ich weiß, ja. Weil das hat ja dann wieder mit der individuellen Belastung nichts zu tun. Ne?
Also die haben, haben ja auch Rettungssanitäter. Also
ja,
die sitzen ja an Bord, wenn die ganzen Alarme fahren, genauso. Wir reden immer von Notfallsanitäter. Wir wollen es ja auch nicht haben, das ist ja auch nicht so gemeint in dem Gesetz, dass der Rettungssanitäter nichts bekommt.
Nee.
Es ist ja das Team und das ist ja dahinter auch die Leistung. Darum, Heike, er sagt ja, es passt sich an. Hast du einer, der sagt, er kommt drücken, Feuer frei, und opa. Ja, dann muss der andere ja automatisch mitziehen. So, und da sehe ich eher dann langfristig eine Gefahr, dass es vielleicht nicht für den Arbeits- und Gesundheitsschutz so eine super Maßnahme ist, aber es gleicht erstmal was aus,
es ist eine Kompensation,
was eh schon schräg ist.
Ja. Ne? Und dass man, genau, versucht es nochmal, dass man so eine Grundlinie schafft, was ist denn Normalbelastung? Und alles, was dann darüber hinausgeht, sagt, okay, ab 25 kommen wir dann, wenn man das dann überschritten hat.
Vielleicht gibt es dann Studien für oder wie auch immer.
Wird man sehen.
Genau.
Right.
Also das ist ein total schlauer Satz. Ist ja jetzt eine Zeit lang wirklich die Presse rauf, runter und nimmt auch irgendwie nicht ab, lässt auch keine Ruhe. Das Thema Klimakleber, wie man sie nennt. Es gibt verschiedenste Bezeichnungen, Aktivisten, die sich da halt an Asphalt pappen. Und wir sind natürlich auch als Gewerkschaft dazu gefragt worden. Wir haben es ja selber auch so ein bisschen beobachtet, wie es so ein bisschen durch die Presse geht. Wie fandet ihr das denn so?
Ich bin jahrelang selber Einsatzdienst gefahren. Und dass ein Stau jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man pünktlich kommt, ist uns allen klar. Ob jetzt dieser Klimakleberprotest dazu führte, dass die Patientin dort, die Radfahrerin, so schlimm wie das wirklich ist und noch ausgegangen ist, sie ist ja dann letztendlich jetzt verstorben, also das ist maßgeblich dazu, also das mag ich nicht zu beurteilen. Also dafür ist ein Rechtsstaat, dann wird bewertet werden. Die Staatsanwaltschaft wird es ermitteln und wird einen Gutachter beauftragen und wird rausfinden.
Ich fand tatsächlich die Argumentation aber schwierig, dass es hieß, Spontanaktion, also sag ich mal, das Hinkleben, das kann keine Auswirkung gehabt haben, gibt ja auch normale Staus. Und man sagt, ja, das stimmt, die gibt es, aber nur weil es ganz doll regnet und du klitschnass bist, ist das immer noch nicht Grund genug, dass ich sage, ich darf dir auch in einmal Wasser über den Kopf gießen. Mich besorgt das so ein bisschen, ich glaube, das ist nicht hilfreich. Mal nächste Mal tatsächlich, wenn es klappt, da haben wir einen prominenten Gast, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Freuen wir uns schon drauf, sagen wir jetzt erstmal nicht mehr. Nächste Mal
haben wir
noch nicht. Nein. Hören uns dann das nächste Mal, werden mehr erzählen, mehr berichten. Es gibt mehr zu erzählen, es gibt mehr zu berichten. Leider Gottes ist die Zeit einfach vorbei und daher seid nächste Mal dabei, auch hier wieder auf Twitter. Auch wenn gerade eingeschränkt, aber gut.
Klartext.
Auf Facebook, auf Instagram findet uns auch im Internet natürlich. Und macht's gut, passt auf euch auf. Und Lars Genschon, wir wünschen euch allen noch eine schöne Restwoche. Oder ja, macht's gut.
Na,
Bleibt bei Straßenverstand.
Tschüssikowski.
Macht's gut. Ciao, ciao.